So, wir machen jetzt etwas weiter und bevor ich zu dem Christ und dem Besitz komme, will ich noch ein paar Minuten dabei bleiben, was die Frage der Lüge angeht, denn da hatten wir uns in der Pause noch etwas mit unterhalten und zwar bei Lüge ist generell falsch. Jetzt kann auch die Frage auftauchen, ja, was ist denn, wenn ich nichts sage? Manchmal kann auch nichts sagen Lügen sein. Wenn du nämlich genau weißt, derjenige erwartet eine Antwort, aber du sagst sie nicht in der Hoffnung, dass der andere das Ganze falsch versteht, dann ist es eben auch eine Lüge. Also Lügen heißt ja von der Wahrheit ablenken. Also weil alles, was nicht die Wahrheit ist, ist Lüge. Und wenn du jetzt merkst, der andere versteht etwas falsch und du sagst nichts dagegen, sogar noch in der Hoffnung, der sieht das dann auch so, dann ist das natürlich auch die Unwahrheit, obwohl du vielleicht wortwörtlich gar nichts Falsches gesagt hast. Aber du hast die Erwartungshaltung des anderen, die Vorstellung des anderen unterstützt, sodass er in eine falsche Richtung hinein denkt oder das in eine falsche Richtung hinein wahrnimmt. Wie geht das noch so? Da gibt es doch so, fällt euch da ein Beispiel ein, wie man sowas machen kann? Zum Beispiel so etwas, ja. Oder du fragst jemanden, hast du mein Portemonnaie gesehen? Dann sagst du nein. Aber der andere hat dir vielleicht erzählt, wo das Portemonnaie liegt. Du weißt also, wo es ist, aber du hast es nicht gesehen. Und dann sagt er hinterher, ja, du hast mich ja nicht gefragt, ob ich weiß, wo es ist. Ja, ich weiß, wo es ist, aber gesehen habe ich es nicht. Dann merken wir, das ist eigentlich eine Lüge. Weil du hast zwar wortwörtlich, buchstäblich die Wahrheit gesagt, du weißt aber ganz genau, dass es dem anderen nicht darum geht, ob du es mit eigenen Augen gesehen hast, sondern der sucht das. Wenn du sagst, nee, habe ich nicht gesehen, aber du weißt, wo es ist, dann müsstest du das eigentlich auch sagen. Also bei solchen Sachen. Ne? Ich sage wortwörtlich scheinbar noch genau die Wahrheit, weiß aber, der andere erwartet etwas und sage es nicht. Und dann ist es eigentlich vor Gott auch falsch, selbst wenn ich mich buchstäblich daran gehalten habe. Also auch das ist falsch. Wenn ich weiß, was der andere braucht oder was für ihn richtig ist oder was die Wahrheit ist und sage sie nicht, ist es dann auch Lüge dabei. Man kann auch manchmal lügen, obwohl man meint, die Wahrheit zu sagen. Oder manchmal dadurch lügen, indem man bestimmte Sachen eben nicht so nennt. Also nehmen wir mal an, da ist ein Galerist, der verkauft ein Gemälde. Und dann kommt ein Kunde zu dem und der fragt ihn, ist das ein echtes Gemälde? Also, ja, ist echt. Und insgeheim sagst du, ja, das ist echt von meinem Freund, der hat das in der Garage gemalt. Echt, dann verkaufst du das für 1 Million. Und dann, ja, du hast nicht direkt gelogen. Der hat ja nicht gefragt, ist das echt von Picasso oder Van Gogh, sondern nur gefragt, ist es echt, ja, echt ist das. Ne? Und dann, auch da wäre ein Beispiel, du hast die Wahrheit buchstäblich gesagt, aber eigentlich weißt du genau, was der andere da wissen will und da hast du gelogen. Jetzt hat der reiche Geschäftsmann das Gemälde gekauft. Und der zeigt das dann seinen Freunden. Und er sagt, das ist ein echtes Gemälde von so und so. Hat der jetzt gelogen? Eigentlich hat er die Unwahrheit gesagt, aber er dachte ja, es ist die Wahrheit. Und dann würden wir es eigentlich auch nicht als Lüge betrachten. Denn Lüge setzt voraus, du kennst die Wahrheit, aber aus bestimmten Gründen sagst du sie nicht, weil du dadurch dir einen Vorteil erhoffst. Das ist meistens der Anlass dabei. Genauso würden wir es einordnen, wenn du vor 500 Jahren jemanden gefragt hättest, dreht sich die Erde um die Sonne oder die Sonne um die Erde? Dann hätten die Leute damals gesagt, ja, die Sonne dreht sich um die Erde. Das war damals die Auffassung. Oder hättest die Leute gefragt, ist die Erde platt oder rund? Die meisten hätten gesagt, platt. Sehen wir ja immer geradeaus, ne, ist platt die Erde. Und wenn dir einer das gesagt hätte, hätte der jetzt gelogen damals oder nicht? Eine Lüge ist es nicht, es ist ein Irrtum. Aber er ging ja wirklich davon aus, es ist die Wahrheit. Also wenn du die Unwahrheit sagst, aber du meinst, es sei das Richtige, also wirklich überzeugt, nicht nur so zwiespältig, dann ist das keine Lüge. Denn sonst dürften wir auch gar nichts mehr reden. Denn welcher Wissenschaftler weiß schon, ob seine Erkenntnis heute auch noch in 20 Jahren richtig ist? Wissenschaft wird ja alle 7 Jahre, sagt man, verdoppelt sich und widerspricht sich. Und dann könnte man nichts mehr sagen. Wir können immer nur sagen, ja, entsprechend dem, was wir heute wissen und heute einordnen und heute sagen können. Und natürlich sollten wir möglichst ehrlich danach suchen. Aber Dinge, die ich nicht wissen kann, das ist dann nicht unbedingt Lüge. Es kann falsch sein, aber ich lüge nicht, weil ich es ja nicht in dem Bewusstsein falsch sage, einen falschen Eindruck zu gewinnen, sondern ich meine wirklich, es sei wahr. Also auch das ist dann in dem Fall nicht Lüge, sondern Lüge setzt voraus, ich kenne die richtige Antwort, aber ich gebe die richtige Antwort nicht, weil ich meine, dadurch einen Vorteil zu haben. Und dann kann Lügen sein, ich sage wortwörtlich das Falsche oder ich verschweige einen Teil in der Hoffnung, dass der andere es falsch interpretiert. Also auch das ist Lüge. Also so ein bisschen sich rauszureden, zu sagen, ich habe ja wörtlich genau das Richtige gesagt, der andere hat es halt nur falsch verstanden, das geht nicht. Denn da sind manche richtige Künstler dabei und formulieren dann so, dass der andere es sogar missverstehen muss und fühlen sich hinterher noch mit reinem Gewissen. Nein, nein, das ist auch falsch. Wir sollten es so deutlich sagen, dass der andere auch deutlich versteht, worum es geht. Und das, glaube ich, geht genauso auch bei der Frage der, also generell der Wahrheit. Jetzt sagen natürlich manche auch, was ist denn bei der Wahrheit, ein typisches Beispiel, was man immer wieder in der Ethik benutzt, im Zeit des Nationalsozialismus. Da kommt nun ein Soldat an deine Haustür und sagt, hast du Juden versteckt? Und du hast welche versteckt. Was machst du jetzt? Sagst du ja, werden die gefangen genommen und ins Konzentrationslager gebracht. Sagst du nein, hast du gelogen. Also was macht man jetzt? Und da hat dann die katholische Kirche den Begriff der Notlüge erfunden dafür. Den gab es ja auch schon vorher, aber die haben sie da eingebracht und haben gesagt, naja, in bestimmten Situationen ist es halt erlaubt zu lügen. Und da ist die Frage, stimmt das? Gibt es bestimmte Situationen, wo es erlaubt ist zu lügen? Was meint ihr?
Nein.
Ja, gut, dass ihr jetzt Nein sagt. Ich glaube, es ist auch richtig. Nein, es gibt keine Situation, wo es generell erlaubt ist zu lügen. Wir lesen in der Bibel sogar mehrfach, Gott kann nicht lügen. Es ist absolute Wahrheit. In ihm ist nichts Falsches. Und Gott soll unser Vorbild sein. Die Wahrheit gilt immer und überall. Allerdings gibt es jetzt schwierige Situationen, die nennt man ethisch ein Dilemma. Und ein Dilemma ist, du hast zwei Sachen, die du tun kannst oder meinst tun zu können und beide erscheinen dir als falsch. Was machst du dann? Und irgendwie entscheiden musst du. Und wenn du nichts tust, bist du mitverantwortlich für das, was du hättest tun können. Und ich glaube, das ist schon, gibt es an manchen Stellen, solche Situationen, wo wir nicht mehr genau weiter wissen, nach Besten prüfen und überprüfen und entscheiden und dann eine Entscheidung treffen, auch mit einem schlechten Gewissen, zu Recht mit einem schlechten Gewissen, aber hätten wir das andere getan, wäre es auch falsch. Und dass wir dann hinterher auch zu Gott kommen müssen, zu sagen, Gott, ich weiß nicht, was richtig gewesen ist, ich habe das jetzt gemacht und trotzdem, wenn es falsch ist, vergib du mir. Also, dass wir manchmal Dinge tun, obwohl wir nicht hundertprozentig sicher sein können, ist es das Richtige. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Nehmen wir einmal an, meine Frau ist schwanger. Und sie hat medizinisch festgestellt eine Eileiterschwangerschaft. Das heißt, das befruchtete Ei hat sich im Eileiter festgesetzt. Was mache ich jetzt? Jetzt kann ich einfach abwarten. Im ungünstigen Fall wächst das Embryo heran. Irgendwann plätzt der Eileiter, es entzündet sich und meine Frau stirbt. Oder ich treibe das Kind ab. Dadurch ist das Embryo weg und meine Frau passiert nichts. Was mache ich jetzt? Und jetzt könnt ihr euch versuchen zu überlegen und ich finde dabei keine eindeutige, vollkommen richtige Entscheidung. Weil eine Abtreibung ist immer eine Abtreibung. Und eine Abtreibung heißt immer, das Embryo wird getötet. Auf der anderen Seite, wenn ich nichts tue, im Eileiter kann kein Kind heranwachsen. Es gibt kein Beispiel je in der Geschichte, wo ein Kind im Eileiter geboren worden ist, weil der ist dafür nicht geeignet. Irgendwann platzt der und geht der kaputt. Also das Kind kann nicht geboren werden und es gibt höchste Gefahr für die Frau. Und kann ich mich jetzt herausreden und sagen, naja, meine Frau ist halt gestorben, weil ich das Embryo nicht abtreiben wollte. Pech gehabt. Finde ich auch keine gute Lösung. Vor allen Dingen da medizinisch sind das die einzigen beiden Möglichkeiten, die wir haben. Jetzt kann einer natürlich auch sagen, naja, ich hoffe auf ein Wunder Gottes. Aber im Normalfall gibt es bei den Eileiterschwangerschaften kein Wunder Gottes. Das bleibt da. Es gibt einige wenige Fälle, wo sich das auch hinterher löst, aber generell schwierig dabei. Und hier, glaube ich, ist so eine Situation, wir müssen entscheiden, irgendwas müssen wir tun. Entweder wir warten ab und dann ist höchste Lebensgefahr für die Frau, viele Frauen sterben sogar daran, oder wir treiben ab, aber auch das ist nicht in Ordnung. Und jetzt will ich euch nicht sagen, nicht, dass ihr mich falsch versteht, ich will nicht sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Ich will nur sagen, scheinbar stehen wir hier als Menschen vor einem Problem, wir müssen reagieren und wir wissen doch nicht, was genau richtig ist zu reagieren, weil beide Antworten falsch zu sein scheinen. Und das gibt es. Und in solchen Fällen, da glaube ich, müssen wir im Gebet mit Gott eine Entscheidung treffen und dann auch in dem Bewusstsein sein, dass das vielleicht, was wir getan haben, falsch ist und dann Gott um Verzeihung bitten. Das gibt es auch. Wir tun nicht willentlich eine Sünde, wo wir eine andere Möglichkeit haben, sondern wir entscheiden uns für einen Fall von zweien, wo beide uns falsch zu sein scheinen. Und vielleicht gibt es bei Gott ja eine Antwort, aber wir wissen sie nicht immer. Allerdings kann ich euch beruhigen, solche Fälle kommen in der Realität relativ selten vor. In den meisten Fällen geht es nicht darum, dass wir nicht entscheiden könnten, was richtig und was falsch ist, sondern in den meisten Fällen geht es eher darum, dass wir nicht wollen, das Richtige zu tun. Wir wollen es nicht, aus irgendwelchen Gründen, weil wir meinen, einen Nachteil dadurch zu haben, weil es uns zu unbequem ist. Also wahrscheinlich in 99% aller ethischen Entscheidungen gäbe es eine Antwort, nur wir wollen diese Antwort nicht, weil sie unpopulär ist, weil wir persönliche Nachteile haben, weil wir uns unwohl dabei fühlen oder weil wir uns nicht genügend bemüht haben, eine Antwort zu finden. Aber dieser kleine Bereich von Fragen, wo ich tatsächlich den Eindruck habe, da gibt es kein so eindeutig Antwort, das ist jetzt die gute Lösung, sondern beide scheinen schlecht zu sein. Gibt es da. Aber da würde ich auch nicht den Ausweg wählen, wie es die Katholiken manchmal getan haben in der Geschichte. Es gibt die Notlüge, weil Notlüge findest du in der Bibel nicht. Lüge ist Lüge und dann gibt es nicht plötzlich eine Lüge, die erlaubt ist. Es gibt manche, die weisen dann hier auf Rahab, nicht? Also die Prostituierte, die dann die Jünger die Boten versteckt hat und gelogen hat. Das wird in der Bibel berichtet. Mir ist allerdings keine Stelle bekannt, wo erwähnt wird, dass diese Lüge richtig sei. Das wird nicht gesagt. Sie hat gelogen und Gott hat es gebraucht, dadurch, dass die Boten geschützt worden sind. Aber da steht nicht, dass diese Lüge deshalb von Gott erlaubt gewesen ist. Das nicht. Rein theoretisch hätte Gott ja auch irgendwie anders handeln können. Was weiß ich, die Wächter, die Soldaten fallen plötzlich tot um oder werden blind oder taub und hören nicht, was die Antwort ist oder keine Ahnung. Gott hat ja verschiedene Möglichkeiten. Denken wir nur an Lot und Sodom, nicht, dass dann die Leute kommen und wollen die Engel gefangen nehmen und da plötzlich werden die alle blind. Das kann Gott ja auch machen. Da musste Lot ja auch nicht lügen und sagen, nein, ich habe hier niemanden zu Hause oder so. Also deshalb, Gott kann ja auch andere Wege wählen. An dieser Stelle wird nicht gesagt, dass Gott wollte, Rahab sollte lügen, das nicht. Sie hat es getan und sie wird hinterher gelobt, aber nicht für die Lüge, sondern dafür, dass sie sich auf die Seite Gottes gestellt hat, auf die Seite Israels. Dafür wird sie gelobt, dass sie geschützt hat. Aber ob das der einzige Weg ist, den sie hätte schützen können, das finden wir in der Bibel nicht. Also auch deshalb, ich glaube, die Bibel kennt diesen Begriff der Notlüge nicht. Lüge ist immer falsch, wenn es auch manchmal Situationen gibt, wie hier vielleicht bei der Rahab, die keine andere Antwort wusste, die meinte, das sei die einzige Möglichkeit, diese Männer zu schützen und dann gelogen hat. Aber trotzdem war die Lüge eine Lüge, auch wenn sie hier positiv etwas bewirkt hat, geholfen hat in dem Moment. Und trotzdem ist die Lüge eine Lüge. Also Notlüge in dem Sinne gibt es, glaube ich, nicht. Dass die Gefahr besteht auch, wenn wir so eine Konstruktion aufmachen, dass plötzlich jeder meint, noch irgendeine Erklärung dafür zu haben, warum seine Sünde plötzlich nicht mehr Sünde ist. Jeder meint nur, hier unbedingt lügen zu müssen. Und da finden wir in der Bibel nur die eindeutige Aussage, es gibt die Wahrheit und alles, was abweicht von der Wahrheit, das ist dann Lüge. Wir waren auch noch auf ein anderes Thema gekommen und das war dann die Frage aus dem Alten Testament, wie ist das bei den Aussagen über die Kleidung? Und zwar haben wir im 5. Buch Mose den Hinweis, die Frau soll keine Männerkleidung tragen. Wobei das, was manchmal unter den Tisch fallen gelassen wird, da steht auch, der Mann soll keine Frauenkleider tragen. Steht da im selben Vers mit drin. Luther übersetzt damit Gerät, also ich will nicht, dass an der Frau oder an dem Weib Männergerät gefunden werde und umgekehrt. Es meint genau das. Und ich glaube, dass diese Aussage, die wir dort haben, generell gültig ist, also nicht irgendwie relativiert werden kann, aber schon wir uns die Frage stellen müssen, was für mögliche Kleidungsstücke sind damit jetzt gemeint. Das steht ja kein konkretes Kleidungsstück, aber generell gilt die Aussage, Frauen sollen keine Männerkleidung und Männer keine Frauenkleidung tragen. Ich glaube, dass das sogar heute in der Gesellschaft ganz aktuell ist, weil immer mehr Menschen wollen ihre geschlechtliche Rolle aufgeben und wollen in die Rolle eines anderen Geschlechts hineinschlüpfen. Man nennt das ja das Gender Mainstreaming oder man spricht eben auch davon von Geschlechtsumwandlung. Und da ist das Ganze ja noch extremer. Da ist dann nicht nur, dass jemand sich in einer anderen Kleidung gibt, also als Frau mit Männerkleidung oder als Mann mit Frauenkleidung, sondern dass die Menschen sich sogar umoperieren lassen, Hormone schlucken, damit sie wirklich äußerlich werden wie das andere Geschlecht. Und da merken wir, das ist das, was damit verboten ist. Gott hat dich als Frau geschaffen oder als Mann geschaffen. Jetzt sollst du auch als Mann oder Frau leben und das soll sich auch in dem sichtbar äußern, wie du gekleidet bist. Das ist, glaube ich, was da deutlich gesagt wird. Und da haben wir heute in unserer Gesellschaft wird das durchgestrichen, indem gesagt wird, du bist doch vollkommen frei, egal ob Mann oder Frau, kleide dich, wie du willst. Und das wird dort nicht gesagt, weil das eben häufig ein Anlass dafür ist, diese Identität, die Gott einem gegeben hat, die Persönlichkeit, die Gott einem gegeben hat, durchzustreichen. Also zu sagen, nee, das will ich nicht, das brauche ich nicht. Ich will halt, wie ich das alleine sehe. Nein, du sollst mit der Kleidung, mit dem, wie du auftrittst, mit dem, wie du dich in der Öffentlichkeit gibst, als Frau erkennbar sein. Jeder soll sofort sehen, du bist Frau. Du sollst nicht dich wie ein Mann kleiden. Und umgekehrt, du als Mann, und das wird ja meistens weniger betont, sollst dich auch typisch wie ein Mann kleiden und nicht wie eine Frau. Und es gibt ja auch heute Männer, man nennt das ja Transvestie, Männer, die sich mit Frauenkleidern in der Öffentlichkeit bewegen. Und das ist genauso verboten. Warum? Weil dieser Mann sein Mannsein nicht annimmt, was Gott ihm gibt, sondern als Mann eine Frau sein will. Und genauso gibt es manche Frauen, die durch ihre Kleidung, durch ihr Verhalten, durch ihr Auftreten eigentlich eine Männerrolle haben wollen. Und weil die Gesellschaft das ja so sagt, die sagen Mann und Frau, alles gleich, also mach doch, wie du willst. Und dass das gesagt wird, das soll sich auch im Auftreten und auch in der Kleidung deutlich äußern, dass du Frau bist oder dass du Mann bist. Diese Vermischung, jeder macht, wie er will und halt eine Frau kleidet sich wie ein Mann wie eine Frau und gibt sich auch so, das ist in der Bibel falsch und es tut dem Menschen auch nicht gut. Weil du bist als Frau eine Frau und du bist als Mann ein Mann und Männer und Frauen sind unterschiedlich. Vom Äußeren, aber auch, wie das Untersuchungen gezeigt haben, von der Hirnphysiologie. Also das, Frauen denken anders als Männer, hirnphysiologisch. Frauen haben andere Hormone, haben einen anderen Stoffwechsel. Vieles ist vollkommen anders bei Männern und Frauen. Beide sind Geschöpfe Gottes. Beide sind vor Gott gleich angesehen, aber sie sind nicht gleich. Und diese Ungleichheit zeigt sich auch in dem, wie sie im normalen Leben auf der Erde, in der Familie, im Beruf, in der Öffentlichkeit auftreten und leben. Und das soll eben auch deutlich gemacht werden durch das, wie man sich kleidet und wie man sich gibt. Und insofern, glaube ich, ist diese Aussage, die wir da haben, im Alten Testament nach wie vor auch heute noch gültig. Natürlich, was wir immer wieder fragen müssen, was bedeutet das jetzt genau? Weil da sind ja mehrere Dinge, die eine Frau als Frau erkennen lassen oder ein Mann als Mann erkennen lassen. Und da gibt es dann verschiedene Einzelbeispiele, da müssen wir dann das auslegen und genau versuchen jetzt zu erklären und zu definieren, woran sieht man das denn jetzt klar. Aber es soll klar und deutlich sein. Und das ist unserer Gesellschaft heute nicht mehr der Fall. Das fließt alles ineinander. Man spricht heute auch von dem androgynen Typ. Das heißt dem, wo man gar nicht mehr ganz genau sagen kann, ist der jetzt Mann, ist der Frau, ist der irgendwo dazwischen. Und das ist biblisch gesehen falsch. Als Frau bist du Frau und als Mann bist du Mann. Und das soll man deutlich sehen, indem du dich verhältst und auch wie du dich kleidest. Gut, jetzt komme ich dann zu der Frage, wie ist das mit dem Besitz? Zuerst einmal, die gesamte materielle Welt ist in ihrem Grundbestand Schöpfung Gottes. Das heißt, der Mensch verdankt seinen Körper und alles, was er um sich herum hat, das ganze Universum, letztendlich Gott. Es gibt in der Bibel keine Konkurrenz von Geist und Materie. Manchmal wurde das in der Vergangenheit so erklärt. Da wurde gesagt, der Geist ist gut, die Materie ist schlecht. Zum Beispiel im Mönchtum. Ein Mönch durfte keinen eigenen Besitz haben. Er sollte sich nur rein auf das Geistliche konzentrieren. Ganz so ist das auf der Erde nicht. Ja, wir haben in der Bibel einen Unterschied zwischen Fleisch und Geist. Das stimmt. Aber mit Fleisch ist in der Bibel ja nicht die Materie des Körpers gemeint. Denn wir alle, auch wenn wir Christen sind, haben natürlich einen materiellen Körper. Wir alle wohnen in einem Haus, was aus Materie besteht. Das ist vollkommen klar. Hier geht es mehr nach der Wertigkeit. Das heißt, achten wir allein auf die Gefühle unseres Fleisches, unserer sündigen Natur, die ist damit gemeint. Nicht die Materie an sich. Die Materie an sich und alles, was wir besitzen, kommt ja von Gott und ist deshalb gut. Wie lesen wir im Schöpfungsbericht? Gott schuf die Erde und sie war gut, sie war sehr gut dabei. Das, was Gott gemacht hat, auch die Materie, ist nach wie vor gut. Sie ist gekennzeichnet vom Sündenfall. Das heißt, sie ist nicht mehr in dem Zustand, in dem sie ursprünglich war. Aber nach wie vor ist die Welt Besitz Gottes, Eigentum Gottes, Schöpfung Gottes. Und vieles von dem, was Gott wunderbar in die Schöpfung hineingelegt hat, können wir ja selbst in der gefallenen Schöpfung noch sehen. An den Wundern der Natur. Wir freuen uns an den materiellen Gütern, zum Beispiel auch am Essen. Und das dürfen wir durchaus. Das Materielle ist nicht generell schlecht. In der Schöpfung gehören Materie und Geist zusammen. Das merken wir auch schon bei der Schöpfung des Menschen. Da wird der Mensch aus dem Erdboden geschaffen und dann haucht Gott ihm seinen Odem ein. Und beides zusammen ist dann der Mensch, die lebendige Seele, die Materie und der Geist, der da drin ist. Und Gott beschenkt die Menschen, manchmal verdient. In Hiob 42, Vers 10 lesen wir das, nachdem Hiob dieses schwere Leiden bewältigt hat, dann beschenkt ihn Gott noch reicher, als er vorher gewesen war. Hier wird der Mensch, also Hiob, beschenkt von Gott aufgrund, weil er es verdient hat. Er hat sich als treu erwiesen und Gott zeigt seinen Segen, indem er ihm etwas gibt. Manche Menschen werden auch unverdient beschenkt. In Matthäus 5, Vers 45 lesen wir das im Zusammenhang mit dem Sorgen. Oder auch mit der Aussage, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Also Gott segnet manchmal, weil wir es verdient haben materiell, manchmal unverdient. Und vieles von dem, was wir besitzen, eigentlich alles, ist ja materieller Segen Gottes. Unser Auto, unser Haus, unsere Kleidung, unser Computer, auch unser Geld, was wir haben, ist Segen Gottes. Denn natürlich kommt das ja alles von Gott. Gott hat nicht den Computer als solcher geschaffen, aber er hat die Grundbestandteile des Computers geschaffen. Das Silizium, das Erdöl, aus dem das Plastik hergestellt wird, das kommt ja alles von Gott. Aus nichts könnte keiner irgendetwas schaffen. Jeder braucht irgendwelche Materie, kann sie gestalten, umgestalten, aber Gott ist es, der dahinter steht. Gott hat auch die Naturgesetze erfunden, nach deren Regeln wir die Materie umgestalten können und Autos und Computer überhaupt erst erfinden können. Auch insofern ist Gott derjenige, der das als Geschenk gegeben hat. Wichtig sollten wir dabei auch im Kopf behalten, dass Gott, wenn er uns mit materiellen Gütern beschenkt, sie immer nur Leihgabe sind. Wir sind nie, wie soll man das sagen, Eigentümer, sondern immer nur Besitzer. Also juristisch wird das ja unterschieden. Da wird auch gesagt, wenn du in irgendeiner Mietwohnung bist, dann bist du ja jetzt Besitzer, also du hast das in deinem Besitz, aber du bist nicht Eigentümer, denn Eigentümer ist der, naja, der das dann mal gekauft oder gebaut hat. Und genauso müssten wir eigentlich sagen, alle materiellen Güter, die du hast, du bist zwar Besitzer, du darfst sie benutzen und gebrauchen, aber Eigentümer bist du nicht, denn Eigentümer ist Gott. Denn wer hat das Ganze gemacht? Sagst du, ich habe doch das Haus gebaut. Ja gut, und wer hat die Steine gemacht? Sagst du, ja, die Fabrik. Ja, wo hat die Fabrik die Materialien bezogen? Aus der Natur. Und wer hat die Natur gemacht? Gott. Und bei allem, was wir zurückverfolgen, alles gehört Gott. Und Gott hat sein Eigentumsrecht nicht aufgegeben. Er ist nach wie vor Eigentümer dieser Welt. Denn was lesen wir auch am Schöpfungsbericht? Der Mensch darf das bebauen und bewahren. Da steht nicht, dass es ihm geschenkt ist, einfach so. Es ist ihm geliehen. Das heißt, alles, was wir als Besitz haben, von Adam und Eva bis heute, ist nicht unser Eigentum, sondern es ist unsere Leihgabe, die wir von Gott bekommen haben. Und das ist schon eine ganz wichtige Perspektive, die wir haben. Das bedeutet nämlich, dass wir auch mit unserem Eigentum, oder wo wir meinen, was uns gehört, so umgehen sollen, wie es im Sinne Gottes richtig ist und nicht, wie ich meine, wofür ich es gerade einsetzen kann. Ich kann auch nicht sagen, mir gehört das halt alles und dann mache ich damit, was ich will. Nein, sondern ich müsste sagen, es ist eine Leihgabe Gottes. Und wenn ich etwas leihe, dann verwalte ich es im Interesse dessen, dem es gehört. Das ist ja hoffentlich in eurem Alltag auch so. Wenn ihr das Auto vom Nachbarn leiht, kannst du nicht sagen, ist jetzt meines, fahre ich vor die Wand, ist dann halt kaputt, Pech. Nein, wenn du es zurückgeben musst, dann musst du ja sehen, dass du es im Interesse des Besitzers, des Eigentümers richtig verwaltest. Und genauso sollten wir mit all dem umgehen, unserem Körper, dem materiellen Besitz, dem Geld, was wir haben, weil wir wissen, es gehört ja alles Gott und im Sinne Gottes entscheiden dafür. So wird das ja auch im Neuen Testament häufig beschrieben, wo dann gesagt wird, dir sind verschiedene Talente anvertraut. Die Talente sind ja jetzt nicht nur Geistesgaben Gottes, sondern Talente war ja damals eine Einheit für materielle Güter, für Geld. Das war eine Menge Geldes. Und genauso ist es, uns wird von Gott materielle Güter anvertraut und jetzt sollen wir sie im Sinne Gottes verwalten. Denn irgendwann kommt Gott zurück, beziehungsweise wir gehen zu ihm und dann fordert er Rechenschaft von uns. Was hast du mit dem getan, was ich dir geliehen habe? Hast du es gut in meinem Sinne eingesetzt oder nicht? In der Bibel finden wir Beispiele davon, dass Gott Menschen beschenkt. Ich habe es gesagt. Das haben wir bei Abraham, bei David, bei Salomo, bei Hiob. Alles reiche Männer. Das heißt, die waren Gott gehorsam und sie wurden mit Reichtum beschenkt. Das heißt, an einigen Stellen lesen wir, dass Gott Menschen, die er segnen will, auch reich macht. Also materiell beschenkt. Manche werden geistlich beschenkt. Bei Salomo finden wir ja auch, dass er sich nicht zuerst Reichtum wünschte, sondern zuerst Weisheit. Aber dann doch den Reichtum noch dazu geschenkt bekam, als Ausdruck des Segens Gottes. Und in der Kirchengeschichte gibt es immer wieder Beispiele, wo Menschen, die von Gott gesegnet worden waren, auch materiellen Reichtum bekommen haben. Wir lesen auf der anderen Seite allerdings auch, dass Gott selbst den Ungläubigen mit Reichtum beschenken kann, wenn er es will. Wir lesen sogar an mehreren Stellen, zum Beispiel im Psalm 73, Vers 12, warum geht es dem Ungläubigen so gut? Denn wir können nicht den Umkehrschluss machen. Jeder, der reich ist, ist deshalb von Gott gesegnet. So einfach geht es auch nicht. So werden wir in der Bibel mehrfach vor denen gewarnt, die auf unredlichem Wege reich geworden sind. Das ist ja kein Geschenk Gottes, sondern das ist dann Missbrauch Gottes, Sünde eigentlich. Also nicht jeder, der reich ist, ist deshalb auf dem richtigen Weg. Ja, sonst könnten wir auch die Frage stellen, viele Japaner sind wahnsinnig reich, aber von denen ist keiner Christ, die sind alle Buddhisten. Aha, also gesegnet Gott jetzt die Buddhisten. Oder zu einem der reichsten Leute der Welt gehören Inder, wie der Herr Mittal. Hat das größte Stahlunternehmen weltweit. Mehrere Milliarden. Also das heißt, jetzt gesegnet von Gott, also ist der Hinduismus richtig. Nee, so können wir auch nicht argumentieren. Gott segnet oder lässt zu, dass auch Menschen reich werden durch richtige oder falsche Wege. Wir können nicht den Umkehrschluss machen, jeder, der Besitz hat, ist deshalb richtig ethisch. Oder ist deshalb besonders fromm oder wird besonders von Gott angesehen. Nein, der Reichtum oder der materielle Besitz geht nicht direkt einher mit Geistlichkeit. Und wahrscheinlich gibt es manche chinesischen Christen, die uns geistlich noch ein Vorbild sein könnten. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, es gibt da viele Gemeinden in China, da treffen sich die Christen morgens um 5 Uhr zum Beten, bevor sie zur Arbeit gehen. Da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Wir können sagen, also naja, würde uns wahrscheinlich schon schwerfallen, morgens, wenn wir früh arbeiten müssen, noch davor zum Beten zu gehen. Jetzt will ich auch nicht sagen, alle Chinesen sind gute Christen, aber wir haben da Leute, die sind vorbildliche Christen. Die meisten dieser chinesischen Christen sind aber viel ärmer als wir, materiell. Also sagen wir, die sind weniger gesegnet. Gar nicht. Weil der Segen Gottes eben nicht nur in materiellen Dingen messbar ist, sondern vielmehr auch in vielen anderen Gütern, die Gott uns gibt. Und wenn wir in der Bibel nachlesen, sind Güter wie Friede, Freude, Geduld, Langmut, Freundlichkeit, Liebe, die sind viel entscheidender für dein Leben. Und wahrscheinlich werden wir das auch alle selbst erfahren haben. Du kannst in einer großzügigen Villa sitzen, bist aber einsam oder fühlst dich schlecht, weil du in Sünde lebst oder bist in Streit mit deiner Ehefrau und dann hilft dir das alles nicht. Oder du bist sündig vor Gott. Das heißt, materielle Reichtümer sind gut und wenn Gott sie uns schenkt, können wir uns darüber freuen. Aber wir sollten nicht in erster Linie danach streben, weil wir ihnen dann einen Wert einräumen, den sie biblisch gesehen gar nicht haben. Denn das, was wir deutlich sagen müssen, gläubig sein heißt nicht reich sein. Dafür haben wir in der Bibel verschiedene Beispiele. Wir könnten ja die Frage stellen, wie war das denn mit Jesus? Welche Reichtümer hatte Jesus? Und dann sehen wir deutlich, die Vögel haben Nester, die Füchse haben Höhlen und des Menschen Sohn hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen kann. Jesus hatte nichts. Er hatte weder ein Haus noch ein Auto, das gab es ja damals auch noch nicht, aber kein Pferd, keine Kutsche, er hatte keine Diener, er hatte scheinbar nicht mal viele Kleidung zum Wechseln, sodass als er getötet wurde, dann noch um die letzte Kleidung, einfache Kleidung, wie wir da lesen, gewürfelt wird. Als Jesus geboren wird, da bringen Maria und Josef das Armenopfer im Tempel, nämlich 2 Turteltauben, weil sie nicht mal das Geld haben, ein normales Opfer zu bezahlen im Tempel. Jesus wuchs unter den Ärmsten der Armen auf und er war sein Leben lang materiell arm. Er sagt, selig sind die Armen im Lukas-Evangelium. Bei Matthäus steht, selig sind die geistlich Armen. Aber Jesus hat sich in erster Linie den Armen zugewandt. nicht denen, die reich waren. Bei den Reichen sehen wir sogar eher, die hatten dann Probleme, weil sie so sehr daran klebten und hingen, die falsche Perspektive bekamen. Wir können nicht generell sagen, derjenige, der gläubig ist, der ist auch gleichzeitig reich. Das geht so nicht. Ich zitiere hier mal von Kenneth Copeland, amerikanischer Theologe, der diese Idee vertritt. Man nennt sie das Wohlstandsevangelium, dass Gott nämlich jedem, der nur gläubig genug ist, auch Wohlstand gibt. Er schreibt in einem seiner Bücher: Dabei müssen wir verstehen lernen, dass die geistliche Welt und ihre Gesetze mächtiger sind als die materielle Welt mit ihren Gesetzen. Und die geistlichen Gesetze haben eben die Naturgesetze erst geboren. Das gilt auch für den Wohlstand. In Gottes Wort gibt es bestimmte Gesetze, die den Wohlstand bestimmen. Die Erfolgsformeln im Wort Gottes zeitigen Ergebnisse, wenn wir sie angegeben benutzen würden. Er schreibt dann weiter: Du gibst $1 um des Evangeliums willen und $100 gehören dir. Du gibst $10 und empfängst $1,000. Du gibst $1,000 und du wirst 100.000 bekommen. Gib dein Haus und du wirst 100 Häuser bekommen. Oder ein Haus, das 100-mal mehr wert ist. Wenn du mit diesen Gesetzen und Regeln in Berührung kommst, und dann lass sie einfach für dich arbeiten, wer du auch sein magst. Wenn man mit den Gesetzen Gottes in Berührung kommt, dann funktionieren sie auch. Also hier wird der Eindruck erweckt, es gibt ein biblisches Gesetz und das wendest du irgendwie an. Jetzt kannst du gläubig sein oder nicht, spielt gar keine Rolle, wie ein Naturgesetz. Denn das Schwerkraft gilt ja auch für Christen und Nichtchristen. Du fällst, wenn du stolperst. Also hier gibt es Gesetze Gottes, du musst die richtig einsetzen und zack, du bekommst viel Geld dabei raus. Ist das biblisch tatsächlich so? Nein. Wie ist das denn zum Beispiel bei den ersten Christen, die alles gegeben haben in Jerusalem? Sind die alle reich geworden? Nein, die sind alle arm geworden, weshalb Paulus ein paar Jahre später eben sammeln muss in den anderen Gemeinden, damit die zu essen und zu trinken bekommen. Obwohl die doch alles gegeben haben, sogar in der ersten Gemeinde. Da steht ja, jeder hatte alles gemeinsam und jeder gab, außer dann die Ananias und Sapphira, die etwas zurück für sich behalten wollten. Und die sind nicht alle reich geworden. Verspricht Paulus oder Jesus das irgendwo an irgendeiner Stelle, dass wenn wir nur richtig genug glauben oder ein richtiges System erfinden, dass wir dann reich werden würden? Ich zitiere hier noch einmal von Kenneth Hagin, der argumentiert. Da sagt er, wenn schon die Mafia in Luxuskarossen fährt, müssen Christen als Königskinder einen Rolls-Royce besitzen. Das klingt ja gut, nicht? Wirst du Christ, wirst du reich. Aber geht das nicht vollkommen an dem Ziel vorbei, was wir haben? Geht es denn in unserem Leben um reich werden? Wer von den Jüngern ist denn reich geworden? Kein einziger. Ist Elia reich geworden, als er nun auf dem Berg Karmel gekämpft hat für die Wahrheit Gottes? Der hatte nichts. Ist Elisa reich geworden? Ist Samuel reich geworden? Ist Eli reich geworden? Ist Johannes reich geworden? Johannes der Täufer oder Johannes der Jünger Jesu? Kein einziger von denen. Wir finden einzelne Menschen, die reich geworden sind und Gott hat sie gesegnet, in Ordnung. Können wir uns darüber freuen. Freuen wir uns auch über das, was Gott uns geschenkt hat. Aber die Großteil derjenigen, die fromm Jesus nachgefolgt sind, sind arm gewesen und arm geblieben. Und sie waren trotzdem von Gott gesegnet. Und kann man wie Paulus sagen, bin glücklich im 2. Korintherbrief, ich bin glücklich im Überfluss und ich bin glücklich in der Armut. Ich kann beides aus Gottes Hand nehmen. Gott gibt mir das, was ich brauche, darauf kann ich vertrauen, aber er verspricht mir nicht irgendwelchen Reichtum als besonderen Segen Gottes. Tatsächlich ist es den Nachfolgern Jesu versprochen, dass der himmlische Vater sie mit allem Nötigen versorgt. Matthäus 6, Vers 8 und Vers 25. Da steht dann, ja, das ist bei den Sorgen, sorget nicht um den morgigen Tag, denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft und so weiter. Oder trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes, so wird euch solches alles zufallen. Also das heißt, such zuerst danach in deinem Leben, Gott zu dienen, und dann wird Gott dir geben, was du brauchst. Du musst dich nicht wahnsinnig danach ausstrecken. Das ist nicht deine Aufgabe, aber wir haben einen himmlischen Vater, der für uns sorgt. Gott wird uns geben, was wir nötig haben. Römer 14, Vers 17. Dazu zählen vor allem Nahrung, Kleidung und die Nähe Gottes. 1. Timotheus 6, Vers 8. 1. Timotheusbrief kommen wir ja noch dazu, da steht das genauso deutlich drin, wo wir sogar gewarnt werden, reich sein zu wollen, weil dann steht da eben, die reich sein wollen, fallen häufig in Sünde. Also das heißt, danach zu streben ist lange nicht immer gut,
Eigene irdische Wünsche nach Luxus und Wohlleben werden in der Bibel immer als Fleisch bezeichnet. Und der Christ soll sich hier eher nach dem Leben Gottes ausrichten. Galater 5, Abvers 15, wo die Früchte des Geistes den Werken des Fleisches gegenübergestellt werden. Im Neuen Testament findet sich nicht ein einziger Christ, der durch die Anwendung geistlicher Gesetze zu Reichtum gekommen wäre. Jesus selbst, habe ich ja gesagt, wurde ärmlich geboren. Paulus war keineswegs reich, sondern musste sich immer mit dem Nötigsten zufrieden geben. 1. Korinther 4, Vers 9. Und die falschen Propheten, mit denen Paulus sich auseinandersetzt, die waren eher wohlhabend und reich. Das heißt, die haben gesagt, seht ihr, wie nicht Gott uns geschenkt hat, aber sie haben dann auf das Falsche geachtet. Wir werden ermahnt, dass wir nicht auf das Ansehen einer Person, auf Macht und Wohlstand achten sollen, weil uns das dazu führen kann, dass wir die falschen Menschen höher bewerten als die anderen dabei. Wohlstand kann nämlich von Gott ablenken, kann Schäden hervorrufen. Jetzt ein paar Grundgedanken dazu, wo denn Gefahren des Besitzes liegen können. So ist es, Besitz kann süchtig machen. Es geht nicht mehr darum, wirklich das zu bekommen, was man eigentlich braucht, sondern man ist nie zufrieden damit. Es muss immer mehr werden und noch mehr. Die Bibel redet dann von Gier oder Habsucht. Besonders Menschen, die sehr reich sind, sind davon befallen, aber nicht nur die. Da gibt es Leute wie ein Bill Gates, der ich weiß nicht wie viele Milliarden hat und gar nicht weiß, was er damit tun soll. Der kann jeden Tag 1 Million ausgeben und bis zum Ende seines Lebens ist das Geld immer noch nicht alle. Und irgendwann gehen die Ideen aus, was man sich noch kaufen kann. Mancher von uns träumt ja davon, 1 Million zu haben, aber stellt euch nun mal vor, ihr hättet dann 20 Milliarden. Also 20 Milliarden sind ja 1000 Millionen, das sind die 1000 Millionen, 20.000 Millionen. Wäre das, glaube ich, nicht? Habe ich richtig gerechnet? Wie viel? 2000 Millionen. 20 Milliarden? 1000, also wären es 20.000 Millionen. Könnt ihr euch das vorstellen? Nee, ich nicht. Jetzt kannst du also 20.000 mal 1 Million ausgeben. Jetzt fang mal an aufzuzählen, was du kaufst. Okay, als erstes große Villa, tolles Auto. Jetzt hast du noch 20.000 frei. Allein, du hast noch frei 19.998 oder so, ne? Und da merkt man, hier geht es gar nicht mehr um wirklich etwas zu gebrauchen, um wirklich etwas zu essen und Kleidung zu tragen, sondern hier hat das Geld selbst Zweck erreicht. Es geht dazu, noch 1 Milliarde dazu zu bekommen, aber nicht mehr irgendetwas damit zu erreichen. Und so kann die Suche nach Geld zum Selbstzweck werden. Wir verlieren das Ziel eigentlich aus den Augen und sehen nur noch die Beträge, den Besitz und so etwas. Und das nennt die Bibel Gier oder Habsucht dabei. Unser Gewissen wird häufig zum Schweigen gebracht, weil wir nur überlegen, was wir mit dem möglichen Gewinn denn noch alles Positives erreichen können. Aber wir merken gar nicht mehr, dass wir schon Sklaven des Besitzes oder des Strebens nach Besitz geworden sind. Zweitens, der Besitz kann auch egoistisch machen. Es geht nicht mehr darum, sich an Besitz zu freuen oder es zum Wohl des anderen einzusetzen, sondern Hilfesuchende werden manchmal sogar als Bedrohung wahrgenommen, die den eigenen Besitz gefährden. Es ist nicht mehr die Frage, mit meinem Besitz und Verantwortung vor Gott umzugehen, sondern das ist das, was die Bibel Geiz nennt. Ich behalte für mich, ich bin nicht mehr bereit wegzugeben. Ich halte daran fest. Und viele Menschen, die wohlhabend sind, leiden daran, weil sie nur Angst haben, ich könnte irgendwann einmal meinen Reichtum verlieren und ihn nicht mehr haben. Und dann habe ich dabei einen Verlust davon. Besitz drittens kann auch zum Selbstzweck werden, für manche zum Gottersatz. Ein Großteil der Überlegungen sind nur noch darauf konzentriert, das im Leben den Besitz zu erhalten oder zu erweitern. Und da merken wir ja, wir können darauf konzentriert sein, dass wir nervös immer zu den aktuellen Aktienkursen schauen müssen, weil wir denken, es muss doch mehr werden. Und wir merken, wir sind innerlich gefangen, wir sind gar nicht mehr frei davon. Wir können nicht einfach einmal ruhig im Wort Gottes zu lesen, ohne zu sehen, oh, was entwickelt sich da, was ist da, ist da noch eine Anlage, gibt es da noch eins? Das kann auch im kleineren Bereich so sein, wenn wir ein Auto oder Haus haben und jeden Tag nur daran rumfummeln müssen, um da noch einen neuen Spoiler und da noch ein neues Turning und da noch ein neues das. Und dann merken wir, das Haus ist gar nicht mehr zum Wohnen, das Auto ist gar nicht mehr zum Fahren, sondern es hat einen Stellenwert bekommen, den es eigentlich von Gott gar nicht haben soll. Und in diesem Fall ist dann das fast zu einem Gottersatz geworden. Es ist zu einem Materialismus, Mammonismus. Wir konzentrieren uns in erster Linie auf die materiellen Güter und das ist biblisch gesehen genauso falsch, führt von Gott weg. Und so müssen wir allen Besitz auch immer überprüfen. Es kann schnell davon führen, dass dieser Besitz Selbstzweck wird, dass ich so viel Zeit brauche, um alles in Gang zu halten, dass ich es gar nicht mehr benutzen kann. Es gibt manche, die haben einen Computer und sind jeden Tag nur darauf, den neu zu tunen. Neue Programme drauf und andere runter und wieder was. Aber er wird kaum richtig benutzt. Man könnte ihn auch einfach so benutzen. Ja, aber dann ist er ja nicht schnell genug und nicht genug Speicherplatz. Und hier noch was und da noch was und da noch was. Und das ist hier alles an sich nicht schlimm. Nur das Problem ist, wir verbrauchen wertvolle Zeit. Wir verbrauchen wertvolle materielle Güter für etwas, was an sich keinem wirklich etwas bringt. Der Computer ist Ersatz, er ist für sich selbst da und nicht mehr als Zweck, den wir für Gottes Sache einsetzen können. Und das kann für alle unsere materiellen Güter so sein, dass sie sich entleeren, nicht mehr auf Gott ausgerichtet, sondern selbst Zweck geworden sind. Mancher kann sich eben auch nicht auf seinen darauf konzentrieren, was Gott macht, wird er abhängig. Und ich glaube, dieser Mammonismus, das Suchen nach Reichtum und Wohlstand, ist wahrscheinlich in Deutschland die größte Religionsgemeinschaft. In der Bibel lesen wir auch, du kannst nicht dem Mammon dienen und Gott dienen gleicherweise. Und ich glaube, das ist die größte Religionsgemeinschaft, die wir in Deutschland haben. Die meisten Leute sind keine überzeugten Katholiken oder Evangelische, aber die meisten suchen nach dem Besitz und dem Anerkennen und dem Mehrhaben. Und da sagt Jesus, ganz schnell kann das dazu führen, du kannst nicht dem Mammon dienen und Gott dienen. Du kannst nur einem von beiden dienen. Und wir müssen immer vor Augen haben, Gott ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir für ihn reich werden. Das ist meistens sowieso eine Illusion. Meistens geht es darum, naja, Gott, ich gebe dir auch etwas, wenn du mir was gibst. Ja, ich habe Christen kennengelernt, die haben gesagt, ich spiele regelmäßig Lotto und ich bete dann vorher, dass ich gewinne. Und wenn ich gewinne, dann bekommt Gott auch 10% oder 20 oder was weiß ich. Und da müssen wir sagen, ist es denn generell richtig, Lotto zu spielen? Und dann kann man Gott nicht bestechen und sagen, okay, also du bekommst auch was. Denn meistens geht es ja darum, ich will reich werden und will Gott noch dadurch bestechen, dass ich ihm sage, also gib du mir etwas und dann ist alles in Ordnung. So geht es ja nicht. Denn wenn Gott will, was er erreichen will, dann kann er das machen, wie er möchte. Der kann ja einen Bill Gates, der eben seine 20 Milliarden hat, bekehren und dann kann der so viel spenden, wie du nie in deinem Leben spenden kannst. Mir ist da ein gutes Beispiel in Erinnerung geblieben, was ich vor einigen Jahren gelesen habe in einer Zeitschrift von Operation Mobilisation. Da ging es um die Frage von, da hatte der George Werver, der damalige Gründer, geschrieben, sie wollten in London für Obdachlose ein neues Heim aufmachen und hatten kein Geld dafür. Und dann hatten sie halt gebetet und er war dann zu einer Evangelisation nach Singapur unterwegs und hat auf dem Weg im Flugzeug einen reichen Geschäftsmann kennengelernt. Und dieser reiche Geschäftsmann, die haben Kontakt und wenige Wochen später bekehrt er sich durch diesen Kontakt. Und dann sagt er, ich bin jetzt so glücklich, Christ zu sein, was kann ich denn Gutes für euch tun? Dann sagt er, wir brauchen ein Haus in London. Dann sagt er darauf, ich habe gerade vor kurzem eins gekauft in London, ich stelle euch das kostenlos zur Verfügung. Was ich dadurch gemerkt habe, ist, Gott kann Wege wählen, die wir gar nicht kennen, die wir gar nicht wissen, wenn er das erreichen will. Er ist nicht davon abhängig, dass wir alles zur Verfügung haben. Das waren jetzt einige der Gefahren. Wie ist das denn, darf ein Christ Schulden machen? Was meint ihr? Schulden machen erlaubt? Andere Meinungen noch? Nein, jetzt haben wir schon beide Meinungen. Also, das biete ich eine gute Grundlage, dass ich euch noch etwas dazu sage. Also, erst einmal, ich glaube, ihr habt in der gewissen Weise beide recht. Das ist jetzt ein salomonisches Urteil, nicht, dann dafür. Aber es kommt immer darauf an, wie ich es genau verstehe. Sein Besitz für Gott und diejenigen einzusetzen, die unverschuldet in Hilfe und also auf Hilfe angewiesen sind, ist sogar biblisch geboten. Lest nach in Römer 15, Vers 25 oder 2. Korinther 8, Vers 1 bis 15. Da werden wir aufgefordert, denjenigen zu geben, die nicht haben. Also das heißt, jetzt sind die anderen diejenigen, die dann sozusagen Schulden machen, indem sie etwas bekommen. Aber nicht, weil sie es verprasst haben, sondern weil sie ungewollt in Armut gelangt sind. Manchmal ist es passend, großzügig zu schenken, ein anderes Mal ist es nötig, das, was der andere unbedingt braucht, zu leihen. Nicht ganz eindeutig ist in der Bibel verboten, auf Geld Zinsen zu nehmen. Verurteilt auf der einen Seite die Bibel die Kredite, die mit Zinsen von Israeliten an Israeliten geliehen wird, 2. Mose 22, Vers 24. Da wird dann gesagt, also wenn du einen Bruder hast, jetzt einen anderen Israeliten, sollst du ihm nicht gegen Zinsen leihen. Was damit gemeint ist, ist allerdings, der Bruder ist in Not gekommen, meinetwegen die Ernte ist schlecht ausgefallen, jetzt braucht er für seine Familie zu essen und zu trinken, es bleibt ihm nichts anderes übrig, als auch Geld zu leihen, bis er es hinterher wieder verdient hat, dann sollst du darauf keine Zinsen nehmen, denn du sollst nicht an dem Leiden deines Bruders noch verdienen. Da wird also eindeutig in der Bibel verboten, aber es wird durchaus gesagt, du sollst oder darfst leihen. Wir haben in den Sprüchen sogar mehrere Aussagen, wo dann steht, du sollst großzügig leihen, wenn einer zu dir kommt und bittet dir, dass er etwas braucht davon. Also aber nicht aus dem herausnehmen. Manchmal wird allerdings das Zinsennehmen durchaus erlaubt. Matthäus 25, Vers 27, das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Da wird dann gesagt, ja, ihr hättet doch, bei denen, die es vergraben haben, ihr hättet es doch zu den Geldwechslern geben können und dann hätten die noch etwas dabei rausgeschlagen. Also scheinbar ist das Zinsennehmen nicht generell schlecht. Der Unterschied besteht darin, wem du gibst. Ist es einer in der Notlage, der Geld braucht, dann gib ihm zinslos. Ist es einer, der damit Geld verdienen will, dann kannst du sehr wohl auch Zinsen dafür nehmen, denn du hast einen Anteil dessen, was derjenige damit verdient. Meinetwegen, jemand will eine Firma aufbauen, ihm fehlt das Geld, er kann das Geld leihen. Das war im Alten Testament, wenn der König Geld brauchte. Und manchmal hat er das geliehen, für eine Flotte oder für ein Bauwerk. Und dann durfte man durchaus auch Zinsen nehmen. Allerdings in den Sprüchen wird gewarnt vor Wucherzinsen. Also die werden noch genau festgelegt. Und auch heute gesetzlich ist es ja verboten. Auch Wucherzinsen ist nach deutschem Gesetz verboten. Da wird gesagt, wenn das so und so viel Prozent über das Normale hinausgeht, dann ist es verboten. Sowohl es zu nehmen, als auch es zu geben. Also das heißt, wenn du heute jemanden hast, der will dir Geld leihen gegen 20% im Jahr, das ist Wucherzinsen, das verstehst du, die gegen die gute Ordnung wird gesagt, das ist falsch, strafbar, darf man nicht tun. Beides nicht, leihen und geben dabei ist also falsch, würde auch freiwillig kaum einer geben, der nicht muss. Aber generell mit einem gewissen Anteil daran, also wenn dir heute einer einen Kredit gibt für, was weiß ich, 5%, dann wird gesagt, okay, das ist okay, das kann man nehmen, das ist dann auch nicht generell verboten. Deshalb Zinsen nehmen, generell biblisch nicht verboten, es sei denn, es ist für jemanden, der in einer Notlage ist. Von dieser Notlage sollen wir nicht profitieren, indem wir Geld nehmen. Wenn wir das übertragen auf die gegenwärtige Situation, dann würde es heißen, wenn du Kredit nimmst für Luxus, dann überlege es dir, mach es eher nicht. Wenn du Kredit nimmst für etwas Lebensnotwendiges, dann ist das in Ordnung. Also, dass die Bibel hier Unterschiede macht, wie nötig ist es? Warum? Weil du ja anderen etwas schuldig wirst. Und in der Bibel finden wir mehrfach die Aufforderung, seid niemandem etwas schuldig. Römer 13, Vers 7 und 8. Also das heißt, wenn es möglich ist, gib dich nicht in Abhängigkeit anderen gegenüber, dass du da Geld, materielle Sachen oder sonst etwas leihst, sondern nur dann, wenn es keinen anderen Weg gibt. Das ist für uns alle wahrscheinlich der Fall, wenn wir zum Beispiel ein Haus bauen, dann können wir das nicht alle selbst finanzieren, dann ist es in Ordnung, denn im Haus wohnen wir und wohnen ist in Ordnung. Wenn du allerdings sagst, ich will mir jetzt eine Luxusvilla bauen, deshalb leihe ich dann 20 Millionen aus und du hast das Geld gar nicht, dann ist das Sünde, weil du brauchst das gar nicht. Wenn du ein normales Haus baust, ja, du darfst auch leihen, aber leih so wenig wie möglich, rechne realistisch dabei, dass du es bald wieder zurückzahlen kannst, weil sei nicht jemandem etwas schuldig, wenn es nicht nötig ist. Für solche Zwecke ja. Wenn du jetzt aber sagst, ich will mir halt jede Woche was Neues zur Kleidung kaufen und ich brauche unbedingt ein neues Auto, obwohl es das Alte auch noch tut, und dafür will ich Kredit haben, dann wäre das hier biblisch nicht richtig, weil du leihst etwas aus, was nicht nötig ist dabei, nur für deinen Luxusartikel. Hier besser bescheide dich mit dem, was Gott dir gibt. Und wenn Gott dir für dein alltägliches Leben, was du brauchst, materiell etwas geben will, dann schenkt das dir. Versuch dir nicht etwas zu holen, wofür du gar nicht die materiellen Güter von Gott bekommst. In diesem Fall sei mit dem zufrieden, was du hast. Und wenn du ein neues Kleidungsstück brauchst, ja, dann warte eben 2 Wochen länger, ehe du gespart hast oder einen Monat oder ein Jahr und kauf es dann. Also hier leihen, glaube ich generell, es ist möglich. Wir sollen anderen leihen, wenn sie in Notlage sind. Aufforderung ja. Und großzügig geben, keine Zinsen nehmen. Du, wenn du etwas unbedingt brauchst oder für geschäftliche Unternehmungen, kann es sein, dass man etwas leihen soll. Auch hier sollen die Zinsen keine Wucherzinsen sein. Wir sollen auch nicht erwarten, dass wir Wucherzinsen bekommen, also immens große Beträge dafür bekommen. Aber prinzipiell ist es möglich für Luxusanschaffungen, für einfach, um noch reicher zu werden oder so, eher nicht. Aber für das, was wir nötig brauchen, das ja. Einen letzten Punkt, was die Finanzen angeht, möchte ich hier auch noch kurz besprechen. Und dann machen wir wieder einen kleinen Unterbruch oder sprechen dann miteinander. Und zwar ist das die Frage mit dem Spenden. Da gibt es ja in vielen Gemeinden, vielleicht auch bei euch oder auch bei vielen Christen, den Gedanken des sogenannten Zehnten. Im Alten Testament finden wir ja auch den Zehnten, der zum Beispiel in Malachi erwähnt wird, den vollen Zehnten in das Haus Gottes hineinzubringen. Auch das wird häufig zitiert. Dieser Zehnte ist ja lange Zeit in Europa sogar Staatsgesetz gewesen. Und zwar seit Karl dem Großen bis ins 19. Jahrhundert hinein war dieser Zehnte ein Maßstab für das, was die Menschen der Kirche geben sollten. Für ihre Sozialarbeit, für ihre Gottesdienste und so weiter. Und heute gibt es noch einen Überrest dieses Zehnten in der Kirchensteuer. Die Kirchensteuer wird ja nach einer riesen Formel berechnet, allerdings sind es nicht mehr 10% des Einkommens, sondern je nach Bundesland sind es etwa 10% der Einkommensteuer, die du bezahlen musst. Also viel, viel weniger als früher. Aber da ist noch der Grundgedanke des Zehnten erhalten. Dieser Zehnte wurde dann meistens keiner Privatperson, sondern der Kirche allgemein gegeben. Da haben wir zum Beispiel aus dem 3. Mose 27, Vers 30: Und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes und von der Frucht der Bäume gehört dem Herrn. Es ist dem Herrn heilig. Und der ganze Zehnte von Rindern, Schafen, von allem, was unter dem Stab vorüberzieht, das Zehnte soll für den Herrn heilig sein. Und heilig heißt jetzt nicht, dass da irgendetwas Besonderes drüber gesprochen wird, sondern heilig heißt ausgesondert für Gott. Das heißt, du sollst es abgeben und sollst es Gott überlassen. Und das hieß damals dem Tempel oder eben dem Priester zu überlassen. Im Alten Testament ist es allerdings so, dass dieser Zehnte in Naturalien, das heißt nicht in Geld, sondern in Korn, Wein, Öl und so weiter gegeben worden ist. Was uns auch auffällt, ist, dass der alttestamentliche Zehnte sollte die Priester und die Leviten unterhalten. 2. Chroniker 31, Vers 4 zum Beispiel. Neben den Priestern und Leviten konnte auch der israelische König einen Rechtsanspruch auf den Zehnten ausdrücken. 1. Samuel 8, Vers 15 und 16. Insgesamt werden in der Bibel 3 Zehnte erwähnt, nicht nur ein, nämlich ein Zehnter für die Priester und Leviten, ein Zehnter für Gott und den Tempel und ein Zehnter für die Armen und Fremden. Das heißt, wenn wir den alttestamentlichen Zehnten anschauen, dann steht da zwar der Zehnte, der Zehnte, der Zehnte, aber in Wirklichkeit sind es 3 Zehnte, also nicht 10%, sondern 30%. Und das war nach dem Alten Testament nicht alles. Neben dem Zehnten gab es nämlich noch andere Steuern und Abgaben für die Sache Gottes. Freiwillige Geschenke für den Herrscher, 1. Mose 43, Vers 11. Abgaben der besiegten Feinde, das Sekelopfer, die Kopfsteuer für den Unterhalt der Stiftshütte, 2. Mose 30, Vers 11. Die Gratisarbeit auf den Baustellen des Königs, 1. Samuel 8, Vers 10. Vermögensteuer für den Besitz, 1. Samuel 17, Vers 25. Die Erstlingsgabe, also das heißt alle Erstlinge, ja nicht nur 10%, sondern alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, also die erste Kalb, was geboren wird, soll auch gegeben werden. Dann Dank- und Festopfer, 3. Mose 22, Vers 21. Alle 7 Jahre sollten die Äcker stillgelegt werden. Und das war ja auch nicht im Zehnten mit drin, also auf Befehl Gottes, verzichte ich nochmal auf ein Siebtel meiner möglichen Einkünfte. Bei Ruth lesen wir dann, dass an den Ecken des Ackers auch noch was stehen gelassen werden sollte für die Armen. Auch das ist ja noch zusätzliche Abgabe für die Sache Gottes. Das heißt, wenn wir alles summa summarum rechnen, bleiben wir im Alten Testament nicht bei 10%, sondern kommen wahrscheinlich eher so an 40%, was für den König, für den Tempel, für die Armen, für die Priester und Leviten und so weiter gegeben werden sollte. Ich sage das hier nur an dieser Stelle, damit wir nicht zu verkürzt 10% lesen und den Eindruck haben, wir wollen uns jetzt nach den Regeln des Alten Testaments richten und dann gebe ich 10%. Und hier ist dann ja auch immer noch der Streitpunkt, ja 10% vom Brutto oder vom Netto? Oder von dem, was ich zur freien Verfügung habe? Was weiß ich, verdiene ich 2000 Euro brutto, ja dann ist ja netto nur noch viel weniger dabei übrig, also wovon die 10%? Oder ziehe ich auch noch Steuern und Versicherung und Miete und alles ab und hinterher bleiben noch 200 Euro zur freien Verfügung und davon gebe ich 10%, 20 Euro. Manche Christen rechnen so, aber hier merken wir es schon, dass die Grundüberlegung eine vollkommen falsche. Es geht nämlich nur darum, ich muss Gott irgendetwas geben, damit ich mit ruhigem Gewissen den Rest für mich ausgeben kann. Und das ist kein frommer Gedanke. Da würde ich sagen, darauf ist Gott gar nicht angewiesen, dann behalt lieber alles für dich und hab ein schlechtes Gewissen, als dass du dich mit 20 Euro mit deinem schlechten Gewissen freikaufst. Nein, so geht das biblisch nämlich nicht, weshalb ich euch ja deutlich gemacht habe, diese 10% im Alten Testament ist nicht nur der eigentliche Zehnte. Neben dem im Neuen Testament finden wir hingegen den Zehnten nicht so deutlich erwähnt, eigentlich nur erwähnt im Zusammenhang mit den Pharisäern. Da steht dann zum Beispiel, die Pharisäer, die haben es nicht so genau genommen, haben dann aber selbst Dill und Minze verzehntet. Also das heißt, die haben es ganz genau genommen, was die Gewürze angeht. Nicht, machst du morgens auf dein Frühstücksei ein bisschen Salz, 90% aufs Ei, 10% für Gott. Und da sagt Jesus, ja, das ist ja lächerlich. Diese Sachen nehmen sie ganz genau, aber dann steht aber, sie verschlucken Kamele dabei. Also das bei den großen Sachen, da kommt es nicht drauf an, da sündigt man. Aber bei diesen Kleinigkeiten, ja, da achte ich dann ganz genau drauf. Und da sagt Jesus, das ist doch auch lächerlich, das ist doch vollkommen falsch. Ihr habt gar nicht begriffen, worum es eigentlich geht. Im Neuen Testament wird der Zehnte so nicht gefordert. Der scheint für das Volk Israel vorgeschrieben zu sein. Im Neuen Testament scheint es eher so zu sein, dass Gott alles von uns fordert. Bei den Menschen, wo es um Besitz geht, wie zum Beispiel dem reichen Jüngling, da geht es nicht darum, also gib 10% für Gott und mit dem Rest werde glücklich, sondern verkaufe alles und gib es den Armen. Jesus sagt nicht mehr, gib es mir, er will damit nichts zu tun haben. Gib es den Armen, gib es weg und dann komm und folge mir nach. Oder bei dem Zachäus, der fragt gar nicht lange, als er zum Glauben kommt, wie viel muss ich denn geben? Da steht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich glaube, das 3- oder 4-fache hat er dann zurückgegeben, 3- oder 4-fältig von denen, die er betrogen hat. Einfach so. Nicht einfach so zurückgegeben, 10% für Gott, den Rest behalte ich für mich, großzügig alles weggegeben. Die erste Gemeinde in Jerusalem, was haben die gemacht? Ich habe es vorhin schon gesagt, jeder hat alles verkauft und gegeben, damit die Gemeinde genug hat. Das ist eher das, was in der Bibel als Vorbild genannt wird. Nicht zu sagen, ich kaufe mich frei, indem ich eine bestimmte Summe Gott gebe, damit er zufrieden ist. Das ist ja ein vollkommen falsches Denken. Wie habe ich euch noch zu Anfang gesagt, und das ist ja die Grundlage, all unser materieller Besitz ist Leihgabe Gottes. Und das heißt, alles sollten wir einsetzen für Gott. Und das kann natürlich an verschiedenen Ebenen sein. Das heißt nicht, dass du nichts mehr essen darfst, nicht mehr wohnen darfst, dich nicht mehr kleiden darfst. Doch, das darfst du auch. Aber auch das dient ja der Sache Gottes. Denn du als sein Kind sollst ja auch leben können davon. Was uns allerdings dann zur gewissen Vorsicht treibt, mit Luxus oder sonst etwas umzugehen, weil wir uns immer die Frage stellen müssen, ist das auch im Sinne Gottes? Wenn wir im Neuen Testament danach fragen, wie viel wir geben sollen, dann finden wir eher solche Aussagen, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Wer sät im Segen, wird auch im Segen ernten. Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. 2. Korinther 9, Vers 6. Immer wieder wird im Neuen Testament erwähnt, dass man nicht geizig mit dem Eigentum umgehen soll, sondern großzügig, auch über die 10%-Regel hinaus geben soll und Gutes bewirken. Epheser 5, Vers 3 oder Kolosser 3, Vers 5. Wer viel spendet, beteiligt sich aktiv an der Sache Gottes in der Gemeinde oder in der Mission. Und so soll der Christ nicht denken, dass Gott sozusagen etwas wegnehmen will. Gott hat dir etwas zur Verfügung gegeben, damit du es für die Sache Gottes einsetzt. Und nicht nur hypothetisch in vielleicht 50 Jahren oder 10 oder 5, sondern jetzt, was du jetzt hier und heute hast. Das habe ich immer wieder in meinem Leben lernen müssen, denn mein erstes Geld habe ich verdient mit 14, als ich Zeitung ausgetragen habe. Jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden, Zeitung vertragen vor der Schule. Und da war dann schon mal eine Frage, sauer verdientes Geld, viel gab es dafür auf dem Land nicht, dafür musste ich viel mit dem Fahrrad fahren, da waren keine Hochhäuser, in denen man die Zeitung reinstecken konnte, sondern immer viel fahren, bei Regen und Schnee. Und dann war für mich auch die Frage, von dem wenigen Geld, was ich habe, soll ich dafür etwas für Gott geben? Und wer das nicht lernt, wenn er wenig hat, der wird es auch nicht lernen, wenn er viel hat. Manche träumen davon und sagen, wenn ich doppelt so viel vergehe, dann gebe ich alles ganz großzügig. Gib dich nicht der Illusion hin. Wenn du nicht lernst, mit wenig treu zu sein, dann wirst du es auch nicht lernen mit viel. Ich habe im Laufe meines Lebens viele Leute kennengelernt, Reiche und Arme, auch als Christen. Und es war nicht automatisch so, dass die Reichen mehr gegeben haben als die Armen. Und was sei es bei Jesus? Da nennt er das Schärflein der Witwe. Das wird als Vorbild genommen. Die große Summe des Pharisäers hingegen nicht. Das heißt, es kommt viel mehr darauf an, gib Gott das mit gutem Gewissen, aus guter Motivation, was du hast. Es kommt gar nicht so sehr auf die Menge drauf an. Wenn Gott will, der kann aus dem Nichts heraus einen Berg Gold schaffen. Der kann Geldscheine vom Himmel regnen lassen, wenn er will. Es kommt nicht darauf an, dass wir das machen. Du bist nur verantwortlich für das, was du hast. Wie gehst du damit um? Und gib von dem und setz das ein. Du bist nicht verantwortlich für das, was du vielleicht einmal bekommst oder eben nicht bekommst, sondern für das, was du jetzt hast. Und für mich war das klar, schon als Junge mit 14 Jahren, für die, damals noch D-Mark, für die paar D-Mark, die ich bekommen habe, mit denen muss ich richtig umgehen und davon etwas geben. Und das war immer wieder im Laufe meines Lebens. Dann habe ich etwas mehr verdient als Student, mit ein paar Jobs, im Hotel zum Beispiel gearbeitet. Und wieder die Frage, ich habe im Vergleich zur Schweiz, in der ich damals wohnte, wenig verdient. Und keiner wäre böse gewesen, hätte ich gesagt, ich spende gar nicht. Und das geht bis heute so. Das irgendwann vor 2 Wochen hat meine Tochter mich noch gefragt, ja Papa, wie viel spenden wir eigentlich, was geben wir denn? Dann habe ich ihr gesagt, ja so und so viel. Meistens noch etwas mehr dabei. Weil es gibt manche Sachen, die habe ich einfach fest als Überweisungsaufträge in meinem Konto. Das geht regelmäßig weg, da warte ich nicht bis Ende des Monats, was bleibt übrig. Sondern das wird dann gleich am Anfang des Monats oder dann, wenn der Gehalt kommt, wird das abgebucht. Und manche Sachen, die sind mir dann noch offen, die gebe ich darüber hinaus. Und bisher habe ich immer gehabt, was ich brauche. Nie in meinem Leben habe ich im totalen Luxus gelebt, aber ich habe immer gehabt, was ich brauche und immer wieder lernen müssen, von dem zu geben, was ich habe. Aber auch offen zu sein, selbst wenn die 10% erreicht sind oder schon darüber sind, zu sagen, ich habe jetzt den Eindruck, da soll ich auch noch was hingeben. Ja, dann gebe ich halt da auch noch hin und versuche das mit zu unterstützen. Jemand, der in dieser Hinsicht mich sehr herausgefordert hat, war jemand aus der Kirchengeschichte. Der schreibt dann in einem kleinen Heftchen über den rechten Gebrauch des Geldes den Begriff, verdien so viel du kannst, spare so viel du kannst, gib so viel du kannst. Und das tut er dann auch ganz praktisch. Es geht ihm nicht darum, reich zu werden. John Wesley ist nie reich geworden in seinem Leben. Gegen Anfang seines Lebens als Pfarrer, da hat er 30 Pfund im Jahr verdient, hat 28 Pfund für Gott gegeben und für sein eigenes Leben gebraucht und 2 Pfund gespendet. Gegen Ende seines Lebens, er hat zahlreiche Bücher geschrieben, hat Karriere gemacht, verdient er 120 Pfund und er lebt weiterhin von 28 Pfund und spendet 92 Pfund. Also das heißt, er hat sich nicht nach den 10% geregelt. Am Anfang waren es weniger als 10 und am Ende waren es viel, viel, viel mehr als 10%. Er hat es geschafft, dass seine Bedürfnisse nicht gleichzeitig mit seinen finanziellen Mitteln gewachsen sind. Und das ist eine große Herausforderung. Weil uns allen als Menschen geht es sonst so, verdienen wir mehr, plötzlich können wir auch viel mehr ausgeben. Also ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Mir geht es so, wenn ich mehr Geld habe, ich habe immer noch eine gute Idee, was ich kaufen könnte. Und das ist nicht unbedingt mal verschwendet, sondern das ist sogar noch sinnvolle Sache. Aber irgendwo mich selbst zu beschneiden und mich immer wieder zu fragen, ist das denn auch wirklich nötig? Kann ich nicht genauso auch ohne das leben? Und bei vielen Punkten merke ich, klar, ich bin genauso glücklich, auch wenn ich das nicht habe. Ich bin genauso glücklich, wenn ich nicht das neue Auto und den neuen Computer oder sonst etwas. Und bei vielen Dingen sage, das Geld ist ja für Gott, also will ich es für Gott möglichst effektiv einsetzen. Ich brauche das nicht, selbst wenn ich es habe. Und das ist eine große Kunst, die man als Christ erst lernen muss. Hier noch ein letztes Zitat von John Wesley dazu, in diesem Buch, was ich gerade erwähnt habe, das ist eine seiner Predigten, die er hält. Die hat er 1744 in London gehalten. Auch kann man tatsächlich nicht von jemandem sagen, er spare etwas, wenn er es nur anhäuft. Du kannst genauso gut dein Geld ins Meer werfen, wie es in der Erde vergraben. Geld nicht gebrauchen, heißt in Wirklichkeit es verschleudern. Wenn du in der Tat Freude mit dem ungerechten Mammon machen willst, gib alles, was du kannst. Der, der im Himmel und auf Erden alles sein Eigen nennt und dich ins Dasein rief, setzt dich in die Welt nicht als Eigentümer, sondern als Verwalter. Und er hat dir aufs Klarste und Bestimmteste gesagt, wie du es für ihn verwenden sollst. Und er hat verheißen, diesen leichtfertigen, geringfügigen Dienst mit einer ewigen und wichtigen Herrlichkeit zu belohnen. Hier sagt er ganz deutlich, wenn du Geld sparst und immer reicher werden willst, in Wirklichkeit ist das Geld Verschwenden, sondern setz das ein, was du hast für die Sache Gottes und versuch es nicht immer zu vermehren und weiterzumachen, denn was bringt es? Die Bibel sagt uns ganz deutlich und auch das deutsche Sprichwort, das letzte Hemd hat keine Taschen. Was ist, wenn du heute stirbst? Dann sind nicht deine Träume wichtig, was du irgendwann in der Zukunft tun willst, sondern was du heute bisher getan hast. Und das ist die Herausforderung, die wir auch mit dem Reichtum haben und dem Besitz. Nicht irgendwo in die Zukunft zu denken, sondern hier und heute mit dem umzugehen, was Gott uns anvertraut hat und das in seinem Interesse. Deshalb 10% sind als Richtlinie ganz gut. Aber wenn wir geistlich wachsen, kommen wir auch darüber hinaus und merken, ja, Gott gehört eigentlich alles, was ich habe. Und so sollten wir unser Eigentum auch gebrauchen, nicht nur das Geld, sondern auch unser Haus. Zum Beispiel ist das eine Frage der Gastfreundschaft. Lädst du ein, nimmst du auf, weil das Haus eben nicht nur für dich ist, sondern für Gott. Und hier bei dem Einladen geht es nicht nur darum, die Freunde einzuladen. Da würde Jesus sagen, ja, die Freunde einzuladen, was tut ihr anderes als die Ungläubigen auch? Nein, hier geht es auch da einzuladen, weil du merkst, diese Menschen haben es nötig, die brauchen es, in die will ich mich investieren hinein. Gerade an solchen Sachen zeigt sich auch, wie wir mit dem Geschenk Gottes, mit unserem Besitz umgehen. Und das ist eine Herausforderung, die wir gerade in Deutschland erleben, weil wir in Deutschland solch eine starke Konzentration auf materiellen Besitz haben und es uns einerseits zum Segen dienen kann, andererseits aber auch zu einer großen Verführung führen kann, wenn wir dem einen falschen Stellenwert in unserem Alltag geben. Das waren jetzt ein paar Gedanken, was unseren Umgang mit Besitz angeht. Materiellen Besitz, Haus, Auto, Computer, Kleidung, aber auch materiellen Besitz in Geld, Gold, was weiß ich noch alles, was man da so haben kann. Und hier merken wir, die Bibel gibt uns konkrete Maßstäbe, wir müssen sie anwenden. Und wir müssen sie natürlich kennen. Und da ist manchmal unser Gefühl, spielt uns einen Streich, weil wir fühlen, ach, das ist doch gut oder das ist gut, weil wir uns nicht genügend verankern in dem, was wir in der Bibel lesen. Reichtum kann Geschenk Gottes sein, der ist nicht generell schlecht, aber nicht jeder, der Christ ist, wird reich. Und Gott hat nicht versprochen, irgendwelche Prinzipien zu haben, nach denen du immer zum selben Ziel kommst. Wenn du hast, gib, denn der Besitz ist immer eine Verpflichtung, auch dafür im Sinne Gottes zu arbeiten. Und das nicht in der Zukunft, sondern in der Gegenwart, hier und jetzt. Wenn du mehr hast, lass nicht deine Ansprüche gleichzeitig damit wachsen, sondern überprüfe immer noch ehrlich, aber brauchst du das wirklich oder brauchst du es nicht? Und da merken wir, das wird dann konkret, das wird dann praktisch und manchmal auch unangenehm praktisch, weil ich vielleicht merke, ich müsste was verändern. Und das ist dann ja immer etwas, was nicht ganz leicht fällt, aber wir werden hinterher merken, wir verlieren dadurch nicht, sondern wir gewinnen. Denn du kannst nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Und da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das heißt, wie viel Zeit und Energie konzentriere ich mich auf etwas, wie sehr ist es mir wichtig, das zeigt auch immer, wo mein Herz liegt. Nach diesem Durchgang, Ethik punkto Besitz, mache ich wieder einen kleinen Unterbruch, wir machen etwas Pause und danach kommen wir zu einem nächsten Themenbereich. Ich hatte jetzt gedacht, ich gehe dann auf etwas ein aus dem Bereich der medizinischen Ethik. Ihr könnt auch gerne zwischendurch noch ein paar Wünsche äußern. Wenn da keine Wünsche kommen, dann hatte ich vor, darauf einzugehen, wie ist das so zum Beispiel mit der Frage Organtransplantation, wie ist das auch mit der Frage mit Patientenverfügung, also wie gehe ich damit um, solche Dinge, was gibt es da für ethische, das sind ja Beispiele nur.